still zu stehen, zu bleiben, ist für mich irgendwann ein Rückschritt. Also irgendwann, glaube ich, brauchst du einen neuen Impuls. Bei mir nie selten entscheidend, ob der Körper jetzt fit ist oder nicht, sondern es ist immer die mentale Ermüdung. Du spielst Dienstagabend 21 Uhr, schläfst nach so einem Spiel, ich schlafe 3 Stunden teilweise. Dann sitzt du Mittwoch im Flieger und wenn du Pech hast, spielst du am Freitagabend wieder. Natürlich war das irgendwie cool und ich wurde angenommen und es hat mich mega gefreut. Aber irgendwie hat sich zu dem Zeitpunkt dann, wollte ich mit 18 halt dann schon Bundesliga spielen und ich habe mir dann gedacht so, hey, ob ich da Mathe studiere oder Universität Duisburg-Essen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Nach der Länderspielpause ist vor und nach dem Bundesligaspieltag, also wir sind hier mittendrin, es ist alles vor und nach und alles passiert gleichzeitig, sind Wolfsburg und Bayern weiterhin die Unschlagbaren? Können Essen und Jena gewinnen? Das alles besprechen wir gleich in eurem Lieblingsfußball-Podcast, im Frauenfußball-Podcast. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nina Potze. Miriam Sinnow ist auch mit dabei. Hi!
Ja, ist so. Ist wirklich so. Der hat sich den Abend auch wieder Zeit genommen. Es ist verrückt.
Ja, mehrere Folgen in Folge, möchte ich sagen. Gab es selten.
Nein. Standard.
Ja, ist ja richtig. Nee, ich versuche es ja auch immer möglich zu machen. Ordentlich was los. Deswegen, es macht ja auch Spaß. Wir haben auch noch was in Sachen Nordduell nachträglich. Thema Kackhaufen. Ich sag's einfach, wie es ist.
Richtig gut direkt in die Folge gestartet.
Oder?
Wissen also alle Bescheid.
Sind wir so wie die ersten wichtigen Ballberührungen auf dem Feld. Bei mir die wichtigen ersten Worte. Kackhaufen. Ich sag's nochmal.
Aber warte, nee, wir kriegen den Bogen. Kackhaufen, Nordduell, Norden. Grün-weißes W gibt's in 2 verschiedenen Grüntönen. Und eins davon haben wir in dieser Woche hier höchstpersönlich mit am Start. Unser Interview der Woche, eins, auf das ihr euch wirklich gefreut habt, wenn man eure ganzen Fragen auf Instagram sieht und die Kommentare unter unserem Post. Also sagen wir einfach mal, Miri.
Viel Spaß mit Stina Johannes.
Vom Feld ans Mikro.
Ihr Weg steht so ziemlich für den klassischen Erfolgsweg in der Bundesliga der Frauen. Jena, Essen, Frankfurt und seit diesem Sommer Wolfsburg. Was vielleicht weniger klassisch ist dazwischen, der Meisterin-Titel in Japan, da kommen wir auf jeden Fall zu sprechen. Beim DFB ist sie seit der U15 die Jugendteams durchlaufen, ist 2017 mit der U17 Europameisterin geworden, 2024 hat sie dann ihr Debüt im A-Team gegeben. In der letzten Länderspielpause stand sie dann als Nummer 1 im Halbfinale der Nations League zwischen den Pfosten. Damit wisst ihr jetzt, dass es sich um eine Torhüterin handelt und zwar nicht um irgendeine, wir sagen hallo zur Nummer 1 des VfL Wolfsburg, zu Stina Johannes. Hi!
Hi zusammen, ich freue mich hier zu sein.
Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Die HörerInnen haben sich auch schon sehr gefreut, dass du hier bist. Wir haben auch ein paar Fragen von denen mit dabei. Aber als erstes wollen wir wissen, wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen gehört, wie du angekommen bist in Wolfsburg. Aber für alle, wie geht's dir denn so?
Sehr, sehr gut. Wir befinden uns gerade mitten im Geschehen. Es geht von Spiel zu Spiel, von englischer Woche zu englischer Woche. Es passiert sehr, sehr viel, aber ich genieße es sehr. Bin sehr, sehr gut angekommen in Wolfsburg. Fühle mich wohl. Und ja, es hat sich so alles gerade, oder stellt sich gerade so alles ein, was ich mit dem Wechsel auch erhofft habe.
Einen wunderschönen guten Abend, Stina, auch von mir. Wir machen da immer keinen Hehl drum, wann wir aufnehmen. Es ist Sonntagabend. Danke, dass du dir die Zeit also zu so einer Uhrzeit nimmst. Und du hast gerade angesprochen, englische Woche, gefühlt irgendwie keine Woche mal Pause oder mal ein paar Tage hintereinander. Ist es etwas, worauf du stehst? Also gerne taktisch, also Takt im Takt spielen, immer wieder hinterher oder auch mal eine Pause zwischendurch?
Ach, ich genieße es schon sehr aktuell. Es macht wahnsinnig viel Spaß, weil Highlight nach Highlight kommt und es wirklich, jetzt vulgär ausgedrückt, einfach geile Spiele sind, coole Sachen, die da auf uns warten. Und es ist einfach, ich bin einfach dankbar für die Situation, dass ich das jetzt gerade so erleben kann. Das versuche ich nie außer Acht zu lassen. Und von daher, ja, es macht viel Spaß. Ich sehe den Prozess. Es ist Stück für Stück versuchen wir als Team, aber auch ich, mich individuell einfach weiterzuentwickeln. Und dadurch, dass so alle 3 Tage irgendwie das nächste Spiel wartet, ist natürlich der Tag der Umsetzung dann schneller da und man kann, man ja, man sammelt oder ich sammle all die Erfahrungen und deswegen, das macht gerade sehr, sehr viel Spaß, obwohl ich natürlich auch volle Wochen sehr schätze, weil man einfach noch mal mehr erarbeiten kann und man mehr trainieren kann. Also zum Beispiel, wir analysieren was. Ich hatte heute die Analyse vom Spiel gestern und es ist so, ja, okay, gut, und wann trainieren wir es? Ja, gut, das geht gar nicht. Also man hat kaum noch Trainingstage wirklich jetzt, sag ich mal, mit richtigen Inhalten, einfach weil man einfach Tag 1 hat man Regeneration, am nächsten Tag schon Abschlusstraining und Reise und so, da ist gar nicht mehr so viel Zeit zwischendurch. Von daher liebe ich beide Phasen.
Aber also gestern das Spiel gegen Hoffenheim, am Dienstag seid ihr schon hier bei mir in Berlin bei Union zu Gast. Das stelle ich mir auch relativ schwierig vor, irgendwie, wenn man dann etwas analysiert, das gar nicht mit den, auch vielleicht gar nicht mit den eigenen Kolleginnen irgendwie richtig ausmachen zu können. Bist du da aber jemand, die auch auf dem Feld ein Sprachrohr ist?
Ich denke, es ist durchweg wichtig, dass wir alle miteinander kommunizieren. Also meine erste Ansprechpartner sind meine Innenverteidiger, meine Kette. Was braucht ihr? Wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch gerade wohl? Wie wir gepresst werden? Wie wir rausspielen? Funktioniert das für euch? Und dann einfach von Torwart zur Kette, zum Mittelfeld, zum Sturm durchweg zu kommunizieren und da irgendwie zu gucken, dass wir gemeinsam einen Nenner finden. Es gibt immer Phasen, wo der Gegner uns auch mal stresst, obwohl unser Ziel ist immer, dass wir den Gegner stressen. Weil dann machst du als Mannschaft schon sehr, sehr viel richtig. Also es ist wichtig, dass wir einfach alle durchweg eine gute Ebene haben, mit dem wir auch miteinander umgehen.
Stille Post, Fußballstyle.
Du hattest vorhin auch gesagt, dass sich quasi alles, was du dir vorgenommen hattest oder erhofft hattest von dem Wechsel von Frankfurt nach Wolfsburg eben, dass sich da bisher alles bewahrheitet hat sozusagen oder erfüllt hat. Was genau waren das denn?
Grundsätzlich stand über allem meine persönliche Weiterentwicklung erstmal. Natürlich auch Erfolg haben mit dem Verein, das ist mega wichtig. Ich bin hier da, um mit dem Team erfolgreich zu sein, aber damals für mich motivierend, den Schritt zu gehen, war einfach, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe aus der Komfortzone raus. Ich sehe hier die größte Chance, mich menschlich und sportlich weiterzuentwickeln. Der VfL ist ein hochprofessioneller Verein, der wirklich auf sehr hohem Niveau arbeitet, mit den Spielerinnen arbeitet und diese als Mannschaft voranbringt und auch individuell voranbringt. Und mein größtes Ziel ist es einfach, die beste Athletin zu werden, die ich sein kann. Und damit, da sehe ich dann so einen Schritt, so einen Wechsel für mich einfach als perfekten Schritt, um eben das auch gewährleisten zu können.
Aber darf ich, Entschuldigung, einmal kurz unterbrechen und fragen, hast du das in Frankfurt nicht gespürt, dass es da weitergehen könnte? Weil Frankfurt hat eine Top-Saison gespielt letzte Saison, nur mal jetzt so als Beispiel.
Klar, auch die Eintracht ist eine super Adresse. Und auch da, als ich angekommen bin, ich war am Ende eine ganz andere Spielerin als am Anfang. Auch die haben mich mega supported, mega weitergebracht. Ich bin ihnen allen total dankbar und ich hatte eine wirklich fantastische Zeit und diese Entscheidung zu wechseln hat mir auch sehr weh getan. Es hat Monate gedauert. Also mein Umfeld hat's gemerkt, wie schwer mir das gefallen ist. Nichtsdestotrotz bin ich ein Fan davon, immer wieder mutige Schritte zu gehen und für mich ist immer so, still zu stehen zu bleiben, ist für mich irgendwann ein Rückschritt. Also irgendwann glaube ich, gerade in diesem Business brauchst du einen neuen Impuls. Brauchst du neue Mitspielerin, brauchst du neue Trainer, brauchst ein neues System, du brauchst vielleicht manchmal einen anderen Trainingsplatz, einfach komplett. Das ist dann so ein Gesamtkonstrukt, wo ich sage, okay, nochmal neu heißt für mich einfach, dass ich mich nochmal besser entwickeln kann und nochmal neu herausgefordert werde. Und genau so ist es. Ich muss mich einem neuen System anpassen. Wir wollen anders rausspielen, als wir es bei der Eintracht gemacht haben. Und ohne das zu bewerten, challenge es mich auf einer anderen Ebene und bringt mich damit voran.
Wie war es denn, als damals das Angebot kam, zu Wolfsburg zu wechseln? Also musstest du da lange überlegen? Du hast gesagt, der Abschied von Frankfurt ist dir super schwer gefallen, aber dadurch, dass du dich stetig verbesserst, war das für dich leicht zu entscheiden trotzdem?
In dem Moment gar nicht. Also die Gespräche haben früh gestartet und zu dem Zeitpunkt war auch die Eintracht noch auf dem ersten Platz und wir waren in so einem Hoch und es hat so viel Spaß gemacht und ich konnte mich so identifizieren mit der Eintracht, weil ich da wirklich so eine gute Zeit hatte, dass es erstmal schwierig war, mich in diesen Gedanken herzuwechseln, erstmal so reinzufühlen. Aber so mit der Zeit und mit den Gesprächen, mit den Verantwortlichen, mit unserem Geschäftsführer, mit Ralf Kellermann, unserem Sportdirektor, habe ich es immer mehr gesehen und wurde immer weiter überzeugt. Und am Ende Auch wenn es irgendwie schwer war, war es dann die einzig logische und die einzig richtige Entscheidung, auch auf allen Ebenen, von der Logik her, vom Bauchgefühl her, von allem. Und muss auch sagen, dass wir hier eine herausragende Atmosphäre gerade haben. Also es ist sehr angenehm, sehr schön hier zu arbeiten. Auch das Trainerteam rund um Stefan Lerch macht einen super Job und es ist es fühlt sich fast leicht an, hier zu arbeiten, obwohl es an sich keine leichte Arbeit ist.
Du bist jetzt in Wolfsburg schon das zweite Mal die Nachfolgerin von Merle Frohms gewesen. Wie ist denn euer Verhältnis so? Ist das irgendwas, was dir im Kopf ist oder?
Nein, gar nicht. Also Merle und ich haben uns in der Nationalmannschaft kennengelernt, nicht im Verein. Also das ist dann immer nochmal eine andere Ebene. Merle ist eine fantastische Torhüterin und wir hatten auch immer eine super Beziehung beim DFB, konnten da immer gut miteinander arbeiten. Ansonsten jetzt rein auf den Verein bezogen, gab es ja nie direkte Schnittpunkte. Natürlich für die Medien, für Außenleute war es immer so, ich folge auf Merle, aber für mich selber war es ja, okay, nee, ich bin jetzt in dieser Mannschaft und ich spiele jetzt hier Fußball. Also dann ist jede Art Personalie, die im Jahr davor war, irgendwie nicht mehr präsent.
Ja, ich hatte ja eingangs auch gesagt, dass dieser Weg immer wieder, diese Wechsel zu den neuen Vereinen, sich ziemlich liest wie so ein, nicht unbedingt klassischer, aber ein sehr erfolgreicher Weg eben im deutschen Frauenfußball, wie man sich den vorstellen würde. Jena, Essen, Frankfurt, Wolfsburg, sehr stetig, immer weiter nach oben. Würdest du dem zustimmen oder eher sagen, nö?
Doch, absolut. Ich bin ein Typ Mensch. Ich schaue immer in jedem Moment, okay, was brauche ich jetzt gerade? Was brauche ich in der nächsten Saison, in dem nächsten Jahr? Und ich habe schon früh angefangen, immer zu hinterfragen, okay, wo bin ich, wo möchte ich hin und wie groß muss ich den Schritt jetzt setzen? Was ist der richtige Step? Das war auch damals schon in der Schule so, wo es darum ging, auf eine Sportschule zu wechseln, auf Sportinternat zu wechseln. Deswegen bin ich nach Jena gegangen und dann halt auch immer zu gucken, okay, den nächsten Schritt zu machen, um mich weiterzuentwickeln, aber jetzt nicht mit 16 so, ich übertreibe jetzt zum FC Barcelona zu wechseln. Das war für mich nie logisch. Von daher immer Schritt für Schritt zu gehen, immer gut drüber nachzudenken, was brauche ich, wo bin ich, wo habe ich ein gutes Gefühl, weil ich finde auch der Instinkt, das Bauchgefühl auch ganz, ganz wichtig bei solchen Entscheidungen, dass es immer stimmig ist und so habe ich dann einfach Stück für Stück immer die Entscheidung gefällt und muss sagen, bisher bin ich sehr, sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.
Du hast ja auch vorhin so schön gesagt, dass du immer wieder eine Challenge brauchst. Jetzt mal auch ganz salopp gefragt, ist es eine Challenge, von Frankfurt nach Wolfsburg zu ziehen, was allein so den Ort und die Unternehmungen angeht?
Ja, sagt man ja mal über Wolfsburg, ja, keine große Stadt, was macht man da? Aber ich bin ganz ehrlich, ich verstehe diese Aussage echt gar nicht, weil mein Job ist es, Fußball zu spielen. Und dieser Job nimmt meine Zeit zu 99% ein. Und ich gehe diesem Job total auf und mir fällt immer was ein, was ich damit dazugehörig auch machen kann. Und wenn es mir da mal nach ist, ich will einen Kaffee trinken gehen, ich will in die Stadt etc., gibt's für die paar Male gibt's hier wunderbare Möglichkeiten. Und wenn es mich mal nach einer Großstadt verschlägt, dann ist Berlin eine Stunde weg, dann ist Hannover eine halbe Stunde weg. Also ich bin auch durch Frankfurt eine halbe Stunde durch den Verkehr in die Innenstadt gefahren. Ob ich dann nach Braunschweig, Hannover etc. fahre, das macht für mich keinen Unterschied. Und mein Job ist es, Fußball zu spielen. Und das kann man hier in Wolfsburg sehr, sehr gut, weil die Rahmenbedingungen, das große Ganze hier echt stimmig ist. Und von daher gefällt mir das sehr.
Du hattest vorhin eben gesagt, Thema Arbeit, wahrscheinlich so Work-Life-Balance klassisch, ist bei dir eher 90-10, also 90% der Zeit der Job, die Arbeit. Vermisst du das manchmal, dass du nicht so viel Zeit fürs Life hast?
Ich würde eher sagen, ich wähle tatsächlich sogar die freie Zeit, die ich habe, in diese Richtung Sport. Also ich liebe es einfach, alles drumherum zu machen. Also das macht mir total viel Spaß und ich profitiere davon auch, weil ich versuche, auf allen Ebenen ranzugehen, auf der körperlichen Ebene, Krafttraining, Neuroathletiktraining, aber auch viel Mobi, Fußarbeit, also um schnelle Füße zu bekommen, auf der mentalen Ebene zu arbeiten, auf dem Platz zu arbeiten. Also es ist so vielfältig und es macht mir so viel Spaß, an all den verschiedenen Kategorien zu arbeiten, dass sich das für mich einfach ganz natürlich anfühlt. Und ich habe genug Zeit auch für mein privates Leben. Und es ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass ich sehr heimatnah aktuell bin. Ich komme ja gebürtig aus Hannover, meine ganze Familie ist auch dort. Von daher ist es auch sehr, sehr schön, die viel zu sehen. Ich bin mit 16 ausgezogen damals. Ist jetzt auch schon 9 Jahre her, die Zeit rennt. Und die kommen jetzt echt zu vielen Spielen und auch mal zum Abendessen vorbei oder ich kann mal hinfahren oder so. Das sind auch Sachen, die einfach schön sind. Von daher alles gut.
Was hat dich denn eigentlich dazu so gebracht? Also warst du schon immer so ein Mensch, der gerne körperlich aktiv sein möchte, oder hat das vielleicht auch ein bisschen mit deiner Verletzungshistorie zu tun, dass du da quasi vorwirken möchtest und seitdem noch mehr machst? Also 2018, da Wadenbeinbruch, das ist natürlich heftig.
Definitiv, definitiv. Gerade die Verletzung mit 18 war schon enorm. Also da stand ja auch im Raum, ob ich überhaupt wieder auf dem Niveau so spielen kann. Da habe ich aber eine sehr, sehr tolle Reha gehabt mit einem überragenden Umfeld. Also das hat damals viel ausgemacht. Ich habe es ja in dem Alter 18, du verstehst es gar nicht. Du verstehst Business Profisport noch nicht. Du verstehst das Business Reha, Körper vielleicht auch noch gar nicht. Deswegen war dieses Umfeld, was ich hatte, echt total, total toll und hat mich da wirklich mega begleitet. Und dann habe ich auch damals dann sofort angefangen zu sehen, okay, Tag X, okay, bin auf Krücken, ja, okay, aber was kann ich machen? Wie kann ich mir jetzt schon helfen in dieser Situation? Was kann ich jetzt tun? Also gar nicht versucht, mich irgendwie so hinzugeben in diesem, ja, jetzt scheiß Situation, sondern einfach jeden Tag versucht zu gucken, was kann ich aktiv beeinflussen? Und dann ging das immer weiter und dann natürlich habe ich dann immer auf meinen Körper geachtet und etc., aber in dem Alter auch noch nicht so vollumfänglich wie jetzt ich später mit, sag jetzt mal, 22 drüber nachgedacht habe, als ich bei der Eintracht war, wo ich dann, sag ich mal, Profi war. Davor war es ja dann doch immer noch Student und Fußball, also so ein bisschen geteilt, was ich dann nicht Profi nennen möchte. Also nicht in dem Umfang, wie ich das Studium auch noch betrieben habe. Und deswegen so richtig professionalisiert, dass ich alles professionalisiert habe, war dann mit 22 mit meiner Zeit bei der Eintracht, wo ich dann angefangen habe, sehr, sehr viel Krafttraining zu machen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte alles Mögliche an Verletzungen vorbeugen. Ich möchte meinen Körper so stabil machen, wie es nur geht, um einmal natürlich athletischer auf dem Platz zu werden, was mir vielleicht in vielen Situationen, oder was mir definitiv in vielen Situationen helfen wird, aber auch einfach so widerstandsfähig zu sein, dass ich nicht wieder in eine Reha-Phase komme, auch wenn der Schien- und Wadenbeinbruch damals jetzt nicht irgendwie ein Unfall war, jetzt in dem Sinne, ne? Nicht so eine typische Muskelverletzung oder Kreuzbandverletzung oder was auch immer.
Aber in der Zeit hast du ja auch angefangen, mit einem Mentaltrainer zu arbeiten, ne? Und das machst du bis heute auch noch? Ist das auch seitdem immer der gleiche gewesen? Oder hast du zwischendurch gewechselt, ein größeres Team vielleicht auch mit dazu geholt?
Nee, tatsächlich, seit ich 18 bin, mit dem gleichen. Sehr, sehr guten Draht zusammen. Also ich liebe die Sessions mit ihm. Es geht um alles Mögliche, manchmal auch über ihn und Gott und die Welt. Nein, es ist total angenehm. Damals war es halt, wie gesagt, mit 18, ich hatte dieses Bild im Kopf, dass mein Fuß da um 60, 70 Grad in die falsche Richtung hing und wusste, ich muss dieses Vertrauen in meinen Körper wieder erlangen. Deswegen damals zusammengearbeitet, danach erstmal ein bisschen sporadisch, weil es natürlich auch viel Geld kostet. Ich war Student, ich war 19, 20 Jahre alt, habe, wie gesagt, ne, waren dann die Mittel nochmal, also anders, war halt Student. Und jetzt seit der Eintracht-Zeit auch wieder häufiger. Auch jetzt den Wechsel zu Wolfsburg habe ich gesagt, ich will meinen Stress und jede Neuerung ist immer unterbewusst Stress, will ich minimieren. Ich will einfach sehen, dass es alles so locker und leicht abläuft, wie es nur geht. Und habe dann auch zum Beispiel das auch mit ihm begleitet.
Mentale Unterstützung, auch extrem wichtig in dem Sport. Als Profisportlerin etwas, was, glaube ich, vorausgesetzt sein sollte, aber wahrscheinlich noch gar nicht so normal ist unbedingt. Jetzt für jede Einzelne, es gibt bestimmt in jedem Team, zumindest in der Bundesliga, sollte es irgendwie Mentaltrainer geben, Psychologen, die ein bisschen unterstützen. Würdest du sagen, es hat sich aber auch mit der letzten Zeit verstärkt, dass Spielerinnen diese Unterstützung brauchen?
Natürlich entwickelt sich der Frauenfußball gerade enorm. Also die Aufmerksamkeit wird immer größer. Dementsprechend es gucken viel mehr die Spiele. Es wird viel mehr diskutiert über die Spieler. Es gibt viel mehr Kommentare über deine Leistung. Häufig natürlich aus der Emotion geschrieben, sowohl ins Positive als auch in das Negative, wo man immer ein bisschen katalysieren muss, okay, das ist die Message dahinter und ein bisschen die Emotion runternehmen muss. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann natürlich auch die Mädels ein bisschen mehr beschäftigt. Das lässt natürlich keinen kalt, weil man es natürlich am Rande immer mitbekommt. Ist ja völlig klar. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, du hast es angesprochen, die Vereine stellen, haben auf jeden Fall immer einen zur Verfügung. Ich glaube, die Betätigung ist ja immer anders, aber Sportpsychologe sage ich jetzt einfach mal, wo je nach Bedarf Mädels hingehen können. Viel machen die aber auch gruppenmäßig, weil ja natürlich auch so eine Gruppendynamik extrem wichtig ist im Sport. Also ohne, dass das harmonisch abläuft oder grundsätzlich harmonisch abläuft, funktioniert auf eine ganze Saison auch nicht. Ich weiß nicht, wie individuell da gearbeitet wird. Das kann ich nicht sagen, weil ich, wie gesagt, immer extern da arbeite. Grundsätzlich, wie gesagt, bin ich ein riesen Fan davon, weil ich glaube, jeder Mensch, egal welchen Beruf er ausübt, hat Themen oder ja, Themen, wo es hilft, drüber zu sprechen, wo es Trigger gibt, wo man sich auch den eigenen Charakter entwickeln kann. Von daher bin ich da ein Riesenfan.
Sprecht ihr da auch im Team drüber? Also, dass ihr das in Anspruch nehmt oder sagt ihr auch mal, hey, vielleicht wäre das was für dich oder so? Oder über die Kommentare im Netz auch?
Ach so, nee, das kam jetzt noch nicht so vor. Also, das ist dann individuell natürlich, wenn man irgendwie das Gespräch aufflammt, wird es vielleicht mal gesagt, aber jetzt so bezogen auf irgendwelche Kommentare im Netz, war das jetzt kein Thema.
Okay, dann lass uns mal eben zu dem Verletzungsthema kommen. Wir haben es gerade schon angerissen, wie das bei dir persönlich war. Es ist jetzt natürlich auch ein Thema eben, was aktuell wieder sehr, sehr groß wird. Zuletzt vor allen Dingen durch eben Lena Oberdorfs Kreuzbandriss. Es sind wohl insgesamt circa 160 Kreuzbandrisse in diesem Jahr, in dieser Bundesliga-Saison 7, wenn ich mich nicht ganz irre. Bei Lena Oberdorf selbst, das ist jetzt der zweite innerhalb von 15 Monaten. Wie siehst du das? Woran machst oder kannst du das irgendwo ran festmachen, woran das liegt? Gerade ja eben auch im Vergleich zum vielleicht mit dem Männerfußball, wo das nicht so exorbitant wirkt?
Ja, das ist natürlich gerade krass. Gefühlt kommt gerade jeden Tag ja irgendeine Meldung rein mit irgendeiner großen Verletzung. Natürlich sehr besorgniserregend generell. Wir haben alle schon die Artikel gelesen, woran es liegt, ne? Leichte X-Beinstellung bei Frauen, weniger Muskelmasse, schwächeres Bindegewebe. Ich habe was gelesen von, jetzt wenn man es auf so einen Kreuzbandriss bezieht, dass wir auch ein dünneres Kreuzband haben, all solche Sachen. Menstruation, die dann eine Rolle spielen, die natürlich nochmal zusätzlich das Bindegewebe weicher machen. Ich glaube, dass persönlicher Stress auch ganz, ganz viel eine Rolle spielt. Also wie gesagt, wir haben eine zunehmende Belastungsdichte und eine zunehmende Anzahl von Spielen. Und wenn dann noch, das alleine ist schon großer Stress. Und wenn dann, glaube ich, noch zusätzlicher Stress in welcher Art und Weise dazu kommt, ist man, glaube ich, noch mal anfälliger. Also zumindest die Erfahrung habe ich gemacht, auch im Umfeld. Also das Mentale da immer entscheidend. Auch die Belastung, die wir haben. Ich finde, also gut, ich bin nochmal Teuterin, das ist nochmal eine andere Belastung im Spiel als bei den Feldspielern, aber bei mir ist es eigentlich selten entscheidend, ob der Körper jetzt fit ist oder nicht, sondern es ist immer die mentale Ermüdung, die das meiste steuert. Also das Körperliche ist gar nicht das Problem, sondern dieses, hey, du spielst Dienstagabend 21 Uhr, schläfst nach so einem Spiel, hey, ich schlafe 3 Stunden teilweise. So, dann sitzt du Mittwoch im Flieger und bist am Mittwoch erst gegen Abend oder so wieder zurück. Wenn du Pech hast, spielst du am Freitagabend wieder. Weißt du, dann bist du Donnerstag, hast du noch ein Training oder so und am Freitag bist du wieder bei Höchstleistung. Das geht halt ja über Wochen. Also dann immer so diese, ich sag mal, mentale Frische zu behalten, gepaart mit der körperlichen Belastung ist dann halt immer so die Balance, die man mal versucht herzustellen, die nicht immer ganz einfach ist, weil es natürlich auch Spiele gibt, die dich extrem fordern, die dein Körper aber mal sowas von mit Adrenalin beschießen lassen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir viel erreichen können, indem wir die Infrastruktur stärken. Vor allem schon im jungen Alter. Wenn ich überlege, ich habe es euch gerade gesagt, so richtig professionell umgeben war ich erst mit 22 bei der Eintracht und dann wirklich intensiv gestartet mit allen Übungen drumherum, um mich möglichst widerstandsfähig gemacht zu haben. Ich war wahrscheinlich sogar schon ein bisschen weiter, weil ich mit 18 schon diese Reha durchgemacht habe. Aber man will ja nicht erst eine fette Reha durchleiden müssen, bis man an dem Punkt ist, wo ich sage, okay, wir müssen ab dem Jugendalter anfangen, die Mädels im physiotherapeutischen Sinne, aber auch im athletischen Sinne noch besser zu betreuen. Die Jungs sind in NLZs, die haben das alles, die haben die Strukturen. Bei den Mädels kommt es jetzt erst noch, ne, wo es vielleicht auch noch Jahre der Entwicklung braucht, aber wo ich glaube, dass wir dann da ansetzen und im frühen Alter denen schon ein Grundtool an Krafttraining, an Präventionsübungen an die Hand zu geben, dass wir da schon relativ viel erreichen können. Weil jetzt zum Beispiel, auch wenn ich es vergleiche, wir haben so viele Spiele, du kannst gerade gar nicht noch irgendwie großartig viel an Athletiktraining machen. Also eigentlich regenerierst du nur und spielst direkt wieder. Das heißt, rein körperlich entwickelst du dich nicht. Fußball ist schon, aber rein körperlich jetzt nicht. Und deswegen glaube ich, dass man, wie gesagt, im frühen Alter was rausholen kann, dass man auch vielleicht in der Vorbereitung noch mehr rausholen kann, was aber auch wieder schwierig ist, weil du hast ein Turnier. Ne? Das heißt, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube auch, dass wir durch Forschung und Studien des Frauenkörpers oder für Frauen im Sport noch bestimmt wichtige Erkenntnisse ziehen können. Weil auch da die meisten Richtwerte und Normen sich an dem männlichen Körper orientieren.
Sina, du hast gerade natürlich sehr verständlich angesprochen, dass vor allem mental eine unfassbar anstrengend sein muss, sich von Spiel zu Spiel immer wieder bereit auch sehen zu können und dort dann zu stehen. Gerade bei so kurzen Abständen zwischen den Spielen, du hast uns ungefähr so ein Gerüst mal auch dargestellt, wie es läuft, gerade nach Auswärtsspielen, wenn man dann erstmal zurückkommt. Kann man dann aber nicht schon sagen, dass quasi die Anzahl der Spiele und die Belastung einfach auch Teil und Schuld an den Verletzungen ist? Also du kannst ja dann mental so fit sein, wie du willst, wenn der Körper das nicht packt und das sich leider immer wieder beweisen lässt mit dieser Belastung. Das ist doch dann zu viel, oder nicht?
Boah, da wäre ich vorsichtig. Also natürlich ist die Belastung jetzt gerade auch im Frauenfußball relativ kurzer Zeit gestiegen, natürlich. Wir haben aber auch viele Verletzungen bei Vereinen, die haben einen Wochenrhythmus. Weißt du, das kann man so pauschal nicht sagen. Grundsätzlich glaube ich, dass der Körper zu extremen Leistungen in der Lage ist. Und glaube ich, wenn wir da auf allen Ebenen den Körper so stark wie möglich machen, dass der schon in der Lage ist, auch diese Belastungen gut zu tolerieren. Dass da auch, glaube ich, noch ein großes Potenzial ist, was diese ganzen Komponenten bei uns Spielerinnen angeht oder auch generell. Also auch, wir haben über Belastung gesprochen, du reduzierst die Belastung ja auch, wenn du zum Beispiel die Reisen angenehmer gestaltest. Weißt du, ich erinnere mich an Spieltage, da spielst du 20 Uhr innerhalb der Woche irgendwo und sitzt dann von 23 Uhr bis 4 Uhr nachts, 4:30 im Bus und bist dann erst um 4, 5 Uhr morgens halt dann erst daheim. Also so, und wenn das auf eine gewisse Frequenz erfolgt, dann ist es natürlich auch ermüdend, unabhängig vom Spiel. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist so multifaktorell, dass ich es gar nicht auf die Anzahl der Spiele schieben mag, weil ich grundsätzlich auf jeden Fall der Meinung bin, dass mit einer guten Steuerung und mit all diesem, mit der Professionalisierung des Frauenfußballs etc., dass das auf jeden Fall möglich ist.
Vielleicht eine, ich weiß nicht, doofe Frage, aber irgendwie ist mir gerade so in den Kopf gekommen, habt ihr da als Spielerinnen jegliche Form von Mitspracherecht, dass ihr irgendwie sagt, okay, wir würden vielleicht lieber eine Nacht noch da schlafen oder vielleicht lieber den Flug statt den anderen nehmen?
Nein, das planen die im Teammanagement, in den Ebenen höher. Wie gesagt, bei Wolfsburg ist es hochprofessionell, also da wird wirklich alles getan, damit es auch super abläuft, und es tut's auch. Also da ist es wirklich jetzt gerade eine Luxussituation, dass da wirklich auf uns geschaut wird. Das ist aber jetzt nicht die Norm in der Bundesliga. Daher sind wir da glücklich hier.
Du hast gesprochen von Studien, die es gibt und Nachforschungen, die natürlich noch mehr werden müssen, um da wirklich auch ranzugehen. Also was ich auch mal total interessant fand, eben was auch Trainingsübungen angeht, die ja eben, ne, du machst das ja auch alles auf dem Körper der Männer liegen. Ist das auch was, was dich interessiert, wo du irgendwie ein Auge für hast, solche Studien immer mal auf dem Schirm zu haben?
Das ist eine interessante Frage, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wo du es jetzt erstmal sagst, klingt schon interessant. Weil ich glaube, dass da, wie gesagt, noch viele interessante Erkenntnisse kommen können. Pauschal kann ich jetzt gar nicht sagen, was, aber allein wenn man daran denkt, dass andere Sportarten im Vergleich zu den Männern das nicht 1:1 alles übernommen haben. Also bei uns ist ja wirklich alles 1:1 übernommen und vielleicht ist es auch perfekt so, ne? Weil ich, ohne Wertung jetzt. Aber wenn du zum Beispiel jetzt vergleichst, im Tennis sind 2 Sätze statt 3, der Basketball ist, glaube ich, vom Umfang geringer als bei den Männern, beim Volleyball das Netz tiefer. Wie gesagt, ich sage nicht, dass man irgendwas verändern kann, aber das sind vielleicht auch interessante Parameter, die man untersuchen könnte. Ich glaube, es gab mal in der Schweiz einen Versuch zu errechnen. Ja. Du erinnerst dich,
ja,
ne?
Genau, ja, im Sommer hat es gegeben, wo sie das gemacht haben.
Genau, wie
gab's
groß
auch als Doku
sein müsste, wie schwer der Ball sein müsste, wie groß die Tore sein müssen. Am Ende war das Spielfeld, glaube ich, über 120 Meter lang, an die 100 Meter breit, die Tore noch mal viel größer, der Ball viel schwerer. Mhm. Ich glaube, es waren so 17-jährige Jungs und die sind
auf dem
Wortwahl korrekt.
Ja, alles gut. Ja, aber wenn dann jetzt jemand ankommt zu dir und sagt eben, hey, lass uns das doch mal probieren, eben hört man ja relativ häufig irgendwie Tore kleiner machen, Ball vom Umfang her kleiner machen oder so. Was sagst du dann?
Ich jetzt gerade?
Ja.
Ob ich da teilnehmen würde, ich würde sagen, bitte mach die Studie, aber ich bin ein bisschen zu beschäftigt.
Also du hältst auch nichts davon.
Wie bitte?
Du hältst auch nichts davon, dass es angepasst werden sollte?
Ich glaube, an dem Spielfeld selber, du hast in jedem Dorf 4 Fußballfelder da. Du kannst es infrastrukturell gar nicht anpassen. Also das ist utopisch, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob das die Lösung des Problems ist. Aber es wäre schon interessant, auch zum Beispiel an ein paar Parametern, die leicht umzusetzen wären, zu spielen. Und sei es auch nur für eine Studie. Grundsätzlich. Aber es geht aber vor allem auch einfach um Studien auch vom weiblichen Körper. Also Menstruation, Zusammenhänge, wann passiert was, all sowas. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade das Thema aufgegriffen, was ich auch für interessant halte. Ob das jetzt realistisch ist, weiß ich auch nicht.
Weil du jetzt gerade die Menstruation angesprochen hast, arbeitet ihr mit menstruationsbasiertem Training beim VfL?
Gut, wir haben jeden Tag eine Abfrage zum Thema Schlaf, Menstruation, wie fühlst du dich, wie lange hast du geschlafen, wie gut hast du geschlafen, wie anstrengend war die Belastung gestern für dich, ne, wo du immer wieder in den Austausch gehst. Wir kriegen jeden Morgen, wird ein gewisser CK-Wert abgenommen. Ich glaube, der bestimmt irgendein Enzym im Körper, was so ein bisschen deine Regeneration versucht wiederzuspiegeln. Solche Sachen machen wir, um da immer wieder einen Richtwert zu bekommen. Rein zyklusbasiert, jetzt im Training selbst, schaffst du ja gar nicht. Also sagen wir mal, die Periode ist im Durchschnitt 5 Tage lang. Ja gut, in den 5 Tagen hast du ja mindestens 2 Spiele. Also ja, da kannst du ja nicht sagen, hey, das macht ja niemand. Grundsätzlich versucht natürlich auch das Trainerteam immer wieder auch die Belastung irgendwie zu steuern in dem Rahmen, die es geht, der natürlich beschränkt ist.
Und da ist man ja auch noch ganz am Anfang, wir haben es jetzt öfter schon gesagt, da ist noch so viel Raum für Studien und Forschung und so weiter und so fort. Beim Thema Verletzungen hat es jetzt, ich weiß nicht, inwieweit du das vielleicht mitbekommen hast, aber hat es ja in den letzten ich weiß nicht, ob es schon Wochen waren, aber in den letzten Tagen, sagen wir mal so, einen Bericht gegeben von Soccer Donna, unterstützt auch von Nina Lange, dass wohl Spielerinnen in der U23, die Lehrgänge vom DFB abgesagt haben, dann bei den nächsten Lehrgängen benachteiligt worden sein sollen. Der DFB hat jetzt auch nochmal gesagt, dem ist nicht so. Aber diese Quellen gibt's ja trotzdem. Wie, also kommt es bei euch Spielerinnen auf auch an, die eben nicht bei der U23 sind? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Nein, gar nicht. Also mich hat dieser Artikel sehr überrascht. Ich selber und auch in meinem Umfeld hatte nie so eine Erfahrung und fand die Kommunikation eigentlich immer sehr, also sehr, sehr gut. Von daher, wie gesagt, bin ich da sehr überrascht und kann das so überhaupt nicht bestätigen. Mhm.
Ganz kurz nochmal, ich weiß nicht, ob die Erklärung nötig ist, aber weil das ja natürlich Druck aufbauen würde, eben über Verletzungen hinwegzugehen, dann nochmal weiterzuspielen und so, würde ich nur einmal kurz den Bogen noch machen. Aber wenn wir dann beim DFB sind, du bist jetzt eben die letzten Spiele da Nummer 1 gewesen im Halbfinale gegen Frankreich. Du hast vor dem Einzug ins Halbfinale gesagt, du konzentrierst dich vor allen Dingen auf das Sportliche, nicht unbedingt auf Zukünftiges. Wie sieht's denn jetzt eben nach dem Einzug ins Finale aus, weil ja Ann-Kathrin Berger eben nicht dabei gewesen ist? Auch die Frage ist, wie lange sie noch dabei bleiben wird. Wie gehst du damit um?
Am Ende sieht es jetzt genauso aus wie vorher auch. Also mein Ziel war es einfach in den Spielen meine bestmögliche Leistung abzuliefern, damit wir und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir als Team weiterkommen. Das stand über allem. Also dass wir ins Finale kommen, dass wir da nochmal, sage ich mal, die Chance haben gegen Spanien jetzt hoffentlich dann auch zu gewinnen. Alles andere spielt keine Rolle, aktuell überhaupt gar keine Rolle. Anne ist unsere Nummer 1 und Anne ist extrem wichtig für dieses Team, auch für mich, und sie hat eine unfassbar überragende Europameisterschaft gespielt und so eine Leistung habe ich bisher auch noch nicht gesehen und von daher gibt's da für mich null Diskussion und auch null Gedanken meiner Seite, sondern Anne ist Nummer 1, sie konnte aufgrund einer Verletzung leider nicht anreisen und von daher habe ich dann versucht, meine bestmögliche Leistung abzuliefern, dem Team zu helfen und am Ende sind wir alle glücklich, dass wir eine Runde weiter sind.
Wie bekommst du das aber mit deinem Ehrgeiz so eingeordnet? Also, weil das ist Chapeau, dass du das so sehen kannst und am Ende gab es da bestimmt auch schon eine Absprache vorher und es war einfach klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch irgendwie schon an einem nagt, weil, oder sagst du dir, hey, meine Zukunft ist noch hoffentlich ewig lang und rosig?
Ja gut, ich bin 25, auch noch ein paar Jahre vor mir, was auch schön ist. Was auch schön ist. Und da wird bestimmt auch noch so viele tolle Sachen kommen. Ich bin im Hier und Jetzt, also ich bin noch lange nicht am Zenit. Es gibt noch so viele Bereiche im Torwartspiel, die ich entwickeln möchte, die ich entwickeln muss, wo es mir auch Spaß macht, die zu entwickeln. Also wie gesagt, da kommt hoffentlich noch so viel. Und deswegen ist all das gerade, wie gesagt, gar kein Thema. Also Anne ist wirklich eine überragende Torhüterin und absolut komplett und tut der Mannschaft auch sehr, sehr gut. Und mein Ziel ist es einfach, auch mit meinem Ehrgeiz, das ist angesprochen, einfach immer besser zu werden. Wie gesagt, es gibt noch so viel Potenzial, die ich jetzt erstmal ausschöpfen möchte und erstmal mich entwickeln möchte. Und alles andere, wie lange Anne noch da ist und was passiert, wenn Anne irgendwann nicht mehr da ist, das wird man dann alles sehen. Grundsätzlich bleibe ich dabei, ich möchte so gut werden, wie mir möglich ist, gut zu werden. Das ist mein Ziel und natürlich bin ich ehrgeizig dabei, das auch umzusetzen. Klar, ich will das Maximale ausschöpfen und ich bleibe dabei, alles andere sehen wir dann.
Almut Schuld hatte auch bei der Übertragung des Halbfinals als Expertin noch gemeint, eben beim Thema Nummer 1, dass ihr quasi, ich denke mal, nach Ann-Kathrin Berger noch jemand mit dem Attribut Weltklasse fehlt und sie davon überzeugt werden müsste. Wie gehst du mit solchen Aussagen um? Was macht es mit dir?
Ja gut, erstmal muss man das ja auch nochmal in den Kontext setzen. Also natürlich, du hast Anne Berger, sie ist 35, sie hat viele Jahre bei Chelsea auf dem höchsten Niveau gespielt. Und jetzt kommt eine neue Torwartgeneration in einem Alter 25 und noch jünger. Das heißt, wir sind ja jetzt erst dabei, diese Erfahrungen zu sammeln. Also wir haben, das war mein viertes und fünftes Länderspiel gegen Frankreich und auch das erste auf, sag ich mal, mit so einem Gegner. Und das ist jetzt auch meine zweite Champions-League-Saison. Das heißt, wir machen ja jetzt die Steps, um hoffentlich irgendwann dahin zu kommen. Wo soll es denn herkommen in dem Alter, wenn du nicht schon eben diese Erfahrungen gesammelt hast? Keiner wacht auf und ist mit 20 Weltklasse. Also selten. deswegen, das Ziel, auf das Niveau zu kommen. Deutschland ist eine Torwartnation, die hatten immer Torhüterinnen auf diesem Niveau. Ne? Almut selber, Merle, Anne auch. Und wir haben auch jetzt in der Generation danach wirklich sehr, sehr viele sehr gute Torhüterinnen. Und da wird der DFB irgendwann wahrscheinlich, man sagt so schön, die Qual der Wahl haben oder so. Und wir alle werden versuchen, diesem Niveau immer näher zu kommen, das zu erreichen und gute Leistungen abzuliefern. Und deswegen sehe ich das ganz entspannt aufgrund des Alters und Erfahrungen, die noch kommen.
Spornt er an, würde ich fast meinen. Also es hat sich jetzt so angehört, so im Sinne von, wart mal ab.
Ich bin ganz entspannt. Super. Also ich versuche nicht so viel dann links und rechts zu hören, sondern einfach meinen Weg zu gehen und das zu beeinflussen, was ich jetzt heute beeinflussen kann.
Fokus auf dich, Fokus aufs Mentale und natürlich auch die körperliche Gesundheit, was immer enorm wichtig ist. Stina, ich habe noch zwei Fragen, die wirklich mir unter den Nägeln brennen, die jetzt relativ wenig mit dem zu tun haben, was wir jetzt gerade, wo wir gerade waren. Aber erstens eben deine 3 Monate in Japan, total krass. Und zweitens, habe ich das richtig gelesen, dass du für den Weg in die Bundesliga einen Studienplatz an der Harvard University abgesagt hast?
Beides korrekt, ja.
Wie krass ist das bitte?
Hey, aber das zeigt einmal, wie sehr ich Fußball liebe. Ja? Denn natürlich war das irgendwie cool und ich wurde angenommen und es hat mich mega gefreut und es mag ich auch, diesen akademischen Weg, natürlich. Aber es wäre dann so, das Traumfußballerin und Traumbundesliga und dann wurde der Platz frei bei der SGS Essen und es hat sich so stimmig angefühlt und natürlich hätte ich auch dort weiter Fußball gespielt, ne, am College dann, College-Fußball und auch von dort gibt's viele Athletinnen, die vom College-Fußball in die Bundesliga führen. Aber irgendwie hat sich zu dem Zeitpunkt dann, wollte ich mit 18 halt dann schon Bundesliga spielen und es zeigt einfach, wie was für ein Fußballerherz ich dann am Ende auch habe. Obwohl mich auch das Studium total reizt und aber ich habe mir dann gedacht, so, hey, also ich habe Mathe ja dann studiert, ob ich da Mathe studiere oder Universität Duisburg-Essen.
Egal. Das hört Duisburg-Essen, glaube ich, sehr gern.
Ich hatte eine super Zeit da, also tolle Kommilitonen, tolle Professoren, also habe ja auch ein Präsenzstudium gemacht, da sind wir wieder bei Stress und so, das war schon wirklich sehr, sehr anstrengend, also nur um 8 bis 16 Uhr in der Uni, 17 bis 19 Uhr auf dem Platz, dann um 20 Uhr gegessen, 21 Uhr bis 0 Uhr alles nachgearbeitet und das ongoing, aber hey, ich weiß auch nicht, 18 Jahre, 19 Jahre, 20, das irgendwie ging's.
Ja, das ist ein Alter, da funktionieren solche Sachen. Da erinnere ich mich auch noch auf ganz anderem Niveau natürlich bei mir, aber ich erinnere mich, dass das da nochmal anders geht. Aber die Liebe zum Fußball hat dich dementsprechend auch nach Japan geführt, weil du einfach dachtest, also Hauptsache spielen, jetzt mal ganz blöd gesagt, aber du wolltest Erfahrungen sammeln, vielleicht auch noch ein geiles Land bereisen und was hat dich dahin geführt?
Tatsächlich war es so eine Timing-Sache auch. Also ich habe damals noch bei der SGS Essen gespielt, es war ja schon mein 4. Jahr, war dann Richtung Rückrunde und ich hatte dann schon bei der Eintracht Frankfurt unterschrieben. Das heißt, ich wusste, okay, im Sommer geht's nach Frankfurt und dann hatten die halt einen Ausfall und brauchten eine Torhüterin und haben halt dann angefragt bei meinem Berater und der hat das nämlich weitergetragen. Und dann hatte ich, Fun Fact, habe ich auch nur 2-3 Stunden nachgedacht. Also ich habe diesen Anruf um 9 Uhr bekommen und um 12 Uhr habe ich meine Zusage gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich bin noch im falschen Film. Crazy, aber habe in den 3 Stunden mit meinen Eltern telefoniert. Ich habe mit Nico Anautis telefoniert, dem Eintracht-Trainer. Ich habe mit der Nationalmannschaft telefoniert, also mit Martina Voss-Tecklenburg damals und Michael Fuchs, dem Torwarttrainer. Und nach kurzer Zeit waren wir dann irgendwie alle einig, dass es eine Riesenchance ist. Auch da wieder eine Riesenchance, mich zu entwickeln. Damals, vor allem für die Rückrunde war es ja damals nur für 3-4 Monate, vor allem dann menschlich. In 3-4 Monaten schaffst du natürlich eine sportliche Entwicklung, aber das war jetzt natürlich so ein Projekt, was dann vor allem einfach auf die Erfahrung abgezielt hat, jetzt einfach auf menschlicher Ebene. Und es war auch wirklich bemerkenswert. Es hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich mag die japanische Kultur auch. Hat mich auf jeden Fall geprägt und ich habe es sehr gerne dann auch mitgenommen später dann nach Deutschland und wird sehr gerne nochmal hin. Dann zum Urlaub, vielleicht nicht nochmal, um da zu spielen dann, aber sehr faszinierendes Land. Also das war schon eine coole Sache.
Stark, ey. Vor allen Dingen so schnell die Entscheidung treffen, meine Güte. Wir treffen uns nochmal für dann 3-Stunden-Gespräch und dann gehen wir einmal durch, wie man so schnell so große Entscheidungen trifft.
Ja, fragen Sie.
Ich würde fast vorschlagen, dass wir jetzt, weil ich möchte die Community-Fragen nicht ganz weglassen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, Stine, dass du versuchst, so kurz wie möglich zu beantworten, damit wir jetzt dich zeitlich hier nicht komplett aus dem Ruder reißen lassen. Ich lege einfach mal mit der ersten Frage los. Welche Chancen siehst du, wenn Deutschland die Europameisterschaft 2029 austragen darf?
Welche Chancen? Ich würde sagen, die Chance des EM-Titels.
Genau so eine Antworten mag ich.
Naja, also es kommt ja jetzt auch nicht von irgendwo. Also wir haben jetzt schon eine super EM gespielt, sind bis ins Halbfinale gekommen, bis, weiß ich, 5 Minuten vor Elfmeterschießen. Also soweit, also es kommt, wie gesagt, die Aussage kommt jetzt auch nicht von nirgendwo. Wir haben ein junges Team und wir werden es entwickeln. Also
ich habe jetzt ehrlich gesagt eher an so eine Antwort gedacht wie, ja, Möglichkeit, den Fußball nach vorn zu bringen, noch mehr Fans zu generieren und so weiter und so fort. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht auf, einfach über die Richtung. Wer ist dein Lieblingsgegner in der Bundesliga?
Ich würde sagen Bayern München. Oder halt die Eintracht. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ja das erste Duell gegen die, da werde ich mal spüren, ob das genauso viel Spaß macht.
Dann eine Frage, die relativ häufig kam. Warum Mathe-Studium?
Ich war jetzt sehr unbeliebt bei sehr vielen. War schon immer mein Lieblingsfach, hat mir schon immer gelegen, wahr oder falsch, sehr logisch. Also es ist wirklich einfach pure Logik, die du da studierst. War für mich am Ende ohne Zweifel, dass ich das machen werde.
Dein Lieblingsverein als Kind? Lieblingsfach hatten wir schon, Lieblingsverein jetzt?
Hannover 96.
Auch sehr gut. In Bettwäsche geschlafen.
Immer schon, oder?
Wahrscheinlich. Ich weiß noch, ich hoffe, wir haben Zeit für die Story, sorry.
Ja, unbedingt, ey, du hau raus.
Du entscheidest.
Ich habe immer noch, ich weiß, ich war in der Grundschule auf jeden Fall noch, ich glaube so 2., 3. Klasse. Und meine Mama hat mir ein Trikot geschenkt ich habe mir, glaube ich, mein Erspartes aufbewahrt und habe mir dieses selber gekauft. Und diese Hose habe ich immer noch. Die war mir damals, ging mir, glaube ich, bis zum Knöchel. Und ich musste sie 3-mal umklappen und sowas. Aber es war, wie gesagt, zum ersten Mal, ne, Taschengeld gespart, gekauft. Wahrscheinlich hat meine Mama noch ein bisschen was dazugegeben, weil es nicht gereicht hat. Aber diese Hose besitze ich immer noch.
Ist die eingerahmt oder ziehst du die auch immer noch an?
Nee, die liegt irgendwo im Schrank.
Und Trikot von jemand besonders oder unbeflockt?
Erstmal unbeflockt, später dann von Robert Enkel.
Geil, ganz, sehr ganz schön.
Richtig schön.
Dann, was haben wir hier noch? Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren?
Das soll ich kurz beantworten. Im Fußballgeschäft.
Ja, das lasse ich nicht durchgehen.
ja, hoffentlich in der Champions League. In welchem Land lasse ich mal offen? Hoffentlich in der Nationalmannschaft. Und dabei belasse ich es jetzt erstmal.
Mit ein paar Titeln aber auf jeden Fall, wie wir schon
gesagt haben.
Möglicherweise 2029. Da hoffen wir natürlich sehr drauf. Stina, ganz, ganz lieben Dank dir für deine Zeit, für deine Stories, Anekdoten und auch Einblicke in deine Gedanken. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ganz lieben Dank dir.
Vielen lieben Dank.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
Tausend Dank nochmal an Stina Johannes. Ihr habt es gehört. Ich hoffe, es ist auch genauso rübergekommen, weil Nina, wir haben ja nach dem Interview noch kurz mit ihr quatschen können. Eine unfassbar sympathische Frau. Ich habe danach auch ganz salopp mal gesagt, ey, du bist so schlau und gleichzeitig irgendwie so locker. Das war ja selten. Das fand ich, aber toll, oder?
Ich fand's so cool. Wir haben so viel noch gelacht auch. Also tausend Dank, nicht nur für das Interview, sondern auch für das Gespräch danach eben. Das war wirklich sehr fantastisch. Und ich weiß nicht, ob da draußen irgendwie MathematikerInnen uns auch zuhören. Sina hat uns noch einen Joke gedroppt. Sei Epsilon kleiner 0. So, ich hab googeln müssen. um zu sehen, was ist. Aber vielleicht sind da draußen ja MathematikerInnen. Dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. @frauen.fußball.podcast.
Wenn dann sie denn mal jetzt nach dem Lachen wieder zu Atem kommen.
Genau.
Dann schreibt uns doch.
Das war der Spieltag.
Bevor wir auf die Bundesliga-Woche schauen, müssen wir noch einmal vermelden, was da eigentlich im DFB-Team abgegangen ist. Denn die deutschen Frauen stehen im Nations League-Finale. Was auch immer man von diesem Wettbewerb hält, das ist eine starke Leistung. Denn nach dem 1:0 im Hinspiel gegen Frankreich haben sie es im Rückspiel zwar nochmal spannend gemacht, aber am Ende stand es 2:2 in diesem Rückspiel in Frankreich. Und das bedeutet, laut logischer Rechnung, die Deutschen stehen im Finale gegen Spanien. Das war auch quasi schon nach dem Hinspiel eigentlich recht deutlich. Das hatten sie ja mit 4:0 gegen Schweden gewonnen. Im Rückspiel haben sie dann aber auch eben nichts anbrennen lassen. Dementsprechend geht es am 28. November so Teil 1 um die das heiße, wie heißt das?
Um die heiße Kartoffel.
Heiße Wurst, wollte ich gerade sagen.
Es geht ums Ganze. So. Ja. Und das finde ich aber auch total krass, dass das Finale auch in Hin- und Rückspiel geteilt wird.
Das ist richtig, weil am 2. Dezember dann das Rückspiel stattfindet. Hin übrigens in Kaiserslautern, zurück irgendwo in Spanien.
Madrid.
Der Ort ist jetzt doch schon klar.
Ja, ich habe vom DFB habe ich da was gesehen, dass das in Madrid stattfinden wird.
Weißt du, dann bereitet man sich vor. Ja. Und ein paar Stunden vor dieser Aufzeichnung steht das noch nicht fest. Aber umso besser. Also alle nach Madrid, wenn ihr Bock habt. Am 2. Dezember ist vielleicht ja dann noch mal ein bisschen wärmer als hier.
Spannende Frage. Ja, aber ich fand es wirklich, es ist ja fast wirklich genauso gekommen, Miri, wie wir beide das gesagt haben, wie es kommen wird. Ich habe ja gemeint, ein enges Spiel wird es auf jeden Fall. Und es war super früh, auch, dass die Französinnen dann das 1:0 gemacht hatten, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und dann hast zwischendurch du richtig gelegen mit deinem Tipp, mit dem 2:1.
Absolut.
Und dann, ja, machen wir es nochmal spannend.
Das war wirklich spannend. Also auch, genau, allein wieder schon nach einem Rückstand wieder zurückzukommen, ist schon mal richtig stark. Ich habe geguckt, in der 3. Minute sind sie in Rückstand geraten, aber haben dann in der 12. durch Anyomi schon wieder ausgeglichen. Und dann gab es eben in der 89. noch das Tor von Matteo, der Französin, das wiederum meinen Tipp kaputt gemacht hat. Danke an dieser Stelle. Aber ein Tor von Anyomi wurde im Vorhinein leider auch noch annulliert. Also ordentlich was los, schön spannend gemacht. Und wie gesagt, am Ende ist jetzt so, wie es ist. Deutschland gegen Spanien, richtig spannendes Match. Also da ist mir dann jetzt, sage ich ganz klar und deutlich, der Wettbewerb scheißegal, weil ich würde jetzt gerne wissen, ob Deutschland es schafft, Spanien zu schlagen. Das wäre wirklich stark. Also hoffentlich nicht nur in einem Spiel. Am besten natürlich insgesamt im Finale. Aber das soll mal klappen, ey.
Ja, und Stina Johannes hat es ja auch gesagt, ne? Das kommt auch nicht von irgendwoher, ihr Ehrgeiz und ihr Selbstvertrauen da. Und maybe. Klappt es ja dann doch. Aber Stichwort Stichwort schnelle Tore, frühe Tore. Das war absolut ein Thema an diesem Spieltag und tatsächlich auch einmal ein spätes Tor, nämlich beim VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. Grasen wir das einmal mal komplett ab gegen Hoffenheim. 2:1 der Siegtreffer da in der letzten Minute durch Smilava Lotto, Neuzugang auch gewesen. Und irgendwie da sind alle Tore ab der 72. Minute gefallen. Alle in dem Falle dann 3. Und das dritte eben in der 90. in der ersten Minute der Nachspielzeit, also 90. plus 1. Und eine Minute vorher hat gerade auch noch Lisanne Kaut von der TSG Hoffenheim eine gelb-rote Karte bekommen. Also da dann, ja, ungünstig Unterzahl und dann direkt den Treffer noch bekommen. Für Wolfsburg mega wichtig, dass die diese Punkte eingefahren haben, dass sie eben in der Nähe der Münchnerinnen bleiben. Es sind jetzt dann eben 3 Punkte Abstand auf die Bayern.
Und Hoffenheim war doch auch Tabellennachbar, ne?
Ja, aber die sind jetzt halt abgerutscht, ne?
Ja.
Also auf die 5 runtergerutscht, weil andere Teams eben gewinnen konnten. Schnelles Tor dann allerdings wieder, wenn wir da die Klammer wieder spannen, bei Bayern gegen die SGS Essen. Und man könnte jetzt denken, ne, die Münchnerinnen waren es, aber nee, es waren einfach die Essenerinnen. Und es war auch nicht nur irgendein Tor, es war einfach ultra, ultra geil in der 2. Spielminute, also auch da, wie gesagt, mega früh, Ramona Meyer mit einem Tor aus, keine Ahnung, 40 Metern Entfernung oder was.
Geil.
Fantastisch. Ja, die Münchnerinnen haben dann halt schnell zurückgeschlagen, 16. und 20. Minute, dann 1-1, 2-1 und dann am Ende ist es ein 4:1, aber finde ich trotzdem krass. Also dieses 1:0 da war schon geil.
Absolut, sowas bleibt ja dann irgendwie auch im Kopf, genauso wie es wahrscheinlich Maja Sternert gehen wird, denn die hat für Werder wiederum sehr früh getroffen, noch ein Ticken früher als Ramona Maja, 24 Sekunden nach Anpfiff, um genau zu sein. Das ist der bisher früheste Treffer der Saison übrigens. Werder hat gegen Union gespielt, Sternhardt hat übrigens erstmals seit Mai 2024 getroffen und dann direkt doppelt. Das dritte Tor hat dann noch Larissa Mühlhaus nach einem echt guten Spiel erzielt. Also ganz klar, Werder hat ein sehr dominantes Spiel abgerissen. Und Union, kann man, glaube ich, schon so sagen, schwächelt jetzt nach dieser ersten sehr, sehr starken Phase. Ich habe die ja schon immer ein bisschen mehr noch so im Blick. Die haben jetzt nur einmal in 4 Spielen gewonnen. Das sind wichtige Punkte, die sie da jetzt gerade liegen lassen. Mal sehen, was so diese Länderspielpause mit denen vielleicht trotzdem noch nachhaltig macht. Mhm. Bin ich sehr gespannt.
Aber schwächeln sie oder kommen sie jetzt vielleicht einfach auf den Boden der Tatsachen zurück?
Die Frage könnt ihr uns mal gerne beantworten. Eure Meinungen sind da gerne gefragt.
Ansonsten müssen wir einmal mal wieder gute Besserungen sagen. Und zwar geht das an Viktoria Schwalm vom HSV. Die hat sich einen Meniskusriss zugezogen, fällt damit monatelang aus. Zum Spiel müssen wir gar nicht so wahnsinnig viele sagen. Der HSV verliert 0-4 gegen Eintracht Frankfurt. Für die Frankfurterin natürlich mega geil, so viele Tore auch zu schießen und so ein bisschen halt ne, in die Spur zu kommen. Gerade Laura Freigang, die ihren ersten Treffer der Saison erzielt hat, ja, aktuell so ein bisschen ihrer Form und ihrem Ruf hinterherläuft, aber da jetzt dann doch mal wieder getroffen hat. Vielleicht ja hat das für sie auch ein bisschen was gebracht, dass sie so Selbstbewusstsein eingesammelt hat und jetzt so richtig loslegt. Wir haben ja ein paar Spiele jetzt diese Woche Zeit. Vielleicht
stehen
hören wir uns
aus.
Nächste Woche wieder und sagen dann so, ja, sie hat ihr Konto auf jeden Fall hochgeschraubt.
Da ist der Knoten dann vielleicht geplatzt. Carl Zeiss Jena verliert gegen Leverkusen mit 2-4. Köln gegen Nürnberg mit 3-0. Und jetzt gerade, wir nehmen ja hier Montagabend auf, gab es den Abschluss des Spieltags zwischen Freiburg und Leipzig. 2-4 ging dieses Spiel aus. Die Breisgauerin, will jetzt nicht sagen, schwächeln, aber so ein bisschen Luft ist ja schon raus. Wenn sie da vorher echt weit oben mitgespielt haben, gab es jetzt 2 Niederlagen in Folge und insgesamt 7 Gegentreffer. Gegen Nürnberg gab es nämlich davor auch schon 3 und die sind immerhin Aufsteigerinnen. Also, ja, müssen sie sich da gerade mal ein bisschen wieder rauskämpfen aus der Serie.
Ja, und das finde ich so interessant, irgendwie aktuell zu beobachten, wie sich da eben so diese Trends ein Stück weit umkehren.
Ja.
Also, dass ne, Freiburg so lange so krass gut war, Union ja auch so krass oben war. Und dann verliert Freiburg gegen Nürnberg und Nürnberg dann am nächsten Spieltag gegen Köln. Und die Kölnerinnen waren ja am Anfang so richtig mies gestartet. Und jetzt sind sie auf einmal nur noch 3 Punkte hinter Freiburg.
So, eben. Und man kann jetzt auch an der Tabelle ablesen, um da quasi den Abschluss zu dem Spieltag zu finden. Jetzt ist ja gefühlt alles wie immer. Zumindest wenn du dir die ersten 4 anschaust. Nicht wie immer, aber so wie man es fast schon gewohnt ist, möchte ich meinen. Bayern auf der 1 mit 22 Punkten. Da hinten Wolfsburg 3 Punkte weniger. Nochmal 3 Punkte weniger, also 16 hat dann Leverkusen auf der 3. Und Frankfurt ist rangerückt. Hat 15 auf dem Konto. Und dann dahinter, ja, bleibt es natürlich trotzdem spannend, weil wir haben drei Teams mit 13 Punkten. Hoffenheim, Freiburg, Bremen. Dann wieder 3 Teams mit 10 Punkten, Union, Köln, Leipzig und dann Nürnberg, Hamburg, überm Strich und dann halt immer noch krass, weil wir haben jetzt gehört, alle Aufsteiger überm Strich, darunter mit 2 einsamen Pünktchen, Carl Zeiss Jena immer noch nicht gewonnen, genauso wie die SGS Essen mit nur 1 Punkt. 7 Niederlagen haben die bereits auf dem Konto, konnten erst einmal unentschieden spielen. Das ist bitter, aber es geht ja direkt weiter mit der englischen Woche. Kann wieder viele Kräfte freisetzen. Ja. Dazu aber gleich mehr.
Und in dieser englischen Woche spielen die beiden tatsächlich auch gegeneinander. Also entweder klauen sie sich da quasi auch wieder Punkte oder eins der beiden Teams macht einen Schritt nach vorne. Aber wie gesagt, da schauen wir gleich mal rauf.
Und sonst so?
Wir haben es vorhin angekündigt, der Kackhaufen spielt noch eine Rolle. Welcher Kackhaufen? Der Kackhaufen aus dem Nordderby. Medina Dešić hat da ja ein Schild hochgehalten, wo auf einem Kackhaufen ein HSV-Emblem drauf war, hat groß Aufregung gegeben. Und der Deutsche Fußballbund, der DFB, hat jetzt bekannt gegeben, dass es eine Strafe gibt und wie diese aussieht. Wegen ihres unsportlichen Verhaltens ist Dešić verwarnt worden, sowie mit einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro belegt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Werder hat sich noch nicht dazu geäußert, soweit ich das weiß, aber hat das Urteil angenommen. Die Begründung lautet wie folgt, Zitat, da dem Fehlverhalten von Medina Dešić kein Platzverweis zugrunde gelegen hat, hat der DFB-Kontrollausschuss eine Verwarnung sowie eine Geldstrafe statt einer Sperrstrafe beantragt.
Entschuldige, ich muss sofort anknüpfen. Also das ist wirklich irre. Tut mir leid. Ich finde es doof. Ich finde es richtig doof. Also dafür eine Geldstrafe. Ich habe selber gesagt, dass ich es einen Ticken zu viel fand. Mhm. Dazu stehe ich auch weiterhin, weil, wie gesagt, irgendwie musst du nicht selber machen, kannst du die Fans machen lassen. Aber eine Geldstrafe dafür finde ich so übertrieben. Und dass überhaupt darüber nachgedacht wurde, wir können sie jetzt ja gar kein Spiel sperren, weil sie nicht auf dem Platz verwiesen wurde. Entschuldige mal bitte, stell dir mal vor, die hätten das trotzdem gemacht.
Ja, aber gleichzeitig, ehrlich gesagt, bin ich so ein bisschen, jetzt gar nicht so schlimm. Ich habe fast gedacht, wenn der DFB sich schon einschaltet, dann kommt jetzt aber, keine Ahnung, mehrere tausend
Euro. Ja, warum überhaupt?
Keine Ahnung was.
Ja,
und so.
Am Ende
und deswegen denke ich mir so, ja, okay, 750 Euro trotzdem viel, aber ich hätte fast mit mehr gerechnet, bin ich ehrlich.
Ja, am Ende können wir uns dann an die eigene Nase fassen, ne? Weil jeder hat drüber berichtet und nur deshalb hat der DFB auch irgendwas gemacht. Also gut, ich glaube, wenn wir zwei nicht drüber gesprochen hätten, wäre trotzdem was passiert.
Ja, aber ich glaube trotzdem schon auch, also ne, gerade, dass es so viel aufgegriffen worden ist, sicherlich hat es damit eine Rolle gespielt. Ja. Aber naja, ich hoffe halt, dass es irgendwie, ja, also es wird halt das Klima für die nächsten Nordderbys auf jeden Fall vergiften, aber vielleicht passieren dann so eine Dinge nicht mehr. I don't know. Aber
eben,
ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass jetzt das Thema erstmal an sich erstmal ad acta gelegt ist, weil irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die meisten sich eigentlich darauf einigen können, ja, war ein bisschen Fille, aber jetzt so irgendwie eine Strafe oder was auch immer, keine Ahnung, muss jetzt nicht zwingend sein.
Wir machen einen Ausflug ins internationale Geschäft, genauer gesagt in die spanische Liga, denn die Barca-Frauen, die haben ein ganz großes Problem. Die können nicht mehr treffen und gewinnen erst recht nicht. Ganz so schlimm ist es nicht, aber sie haben jetzt in einem Spiel nicht getroffen und sogar verloren. Entschuldige mal. Seit Mai 2019 ist das nicht passiert, dass sie in einem Ligaspiel nicht getroffen haben. 2019. Wir haben 2025. Was zur Hölle? Das
einmal
ist Stina sechs
einblenden.
Jahre.
Genau, ich wollte gerade sagen, einmal Stina einblenden. Mathe-Genie, wobei brauchen wir dafür nicht sechs Jahre.
Das ist vollkommen richtig. Irre. Passiert ist das gegen Real Sociedad. Haben sie mit 0-1 verloren. Das war jetzt am 9. Spieltag. Die erste Niederlage. Wirklich, wirklich krass. Mit 24 Punkten sind sie trotzdem noch an der Tabellenspitze. Überraschung. Aber bis dahin, das muss man sich echt mal überlegen, gab es in 8 Spielen immerhin 39 Tore. Irre, irre, irre. Und on top lohnt sich auf jeden Fall nochmal der Fakt, dass sie nach 15 Siegen in Folge erstmals wieder Punkte abgegeben haben. Also crazy. Und deshalb fällt es uns ja nur auf, dass die mal nicht getroffen haben und nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, aus diesem kleinen Tief werden sie sich wieder erholen.
Die Schweiz verlängert den Vertrag von Nationaltrainerin Pia Sundhage nicht. Da wird also die Zusammenarbeit aufgegeben. Im Dezember läuft dieser Vertrag aus, wird nicht verlängert. Der Verband sagt selber, Pia Sundhage hat das Team 2024 in einer schwierigen Phase übernommen und durch eine unvergessliche Europameisterschaft in unserem Land geführt. Stimmt. Damit hat sie gemeinsam mit den Spielerinnen und dem Staff den Grundstein für eine vielversprechende Zukunft im Schweizer Frauenfußball gelegt. Wir bedanken uns bei Pia und ihrem Trainerstaff und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Sie ist 2 Jahre am Start gewesen, also gar nicht mal so lang. NachfolgerInnen soll möglichst schnell gefunden werden, damit die letzten 2 Spiele zum Kennenlernen genutzt werden können. Also die letzten 2 Spiele des Jahres quasi zum Kennenlernen genutzt werden können.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Englische Woche. Und zwar ein Spiel jagt und folgt das nächste. Es ist irre. Also jetzt haben wir eigentlich wieder jeden Tag Fußball. Das ist ja gar nicht mal so übel. Spieltag 9 und 10 stehen auf dem Programm. Ich erwähne mal kurz zwei Highlight-Spiele unserer Meinung nach, die wir jetzt unter der Woche beobachten können. Union empfängt Wolfsburg. Ich habe es vorhin gesagt, die Eisernen die schwächeln in Anführungsstrichen oder sind angekommen. Wir wissen nicht so richtig in der Liga. Und Wolfsburg reitet ja nach dieser Niederlage gegen die Bayern doch wieder so ein bisschen auf der Erfolgswelle. Zumindest haben sie sich ordentlich Selbstbewusstsein gegen Hoffenheim, glaube ich, abgeholt. Und am Mittwoch haben wir dann auch noch Essen gegen Werder Bremen. Kann die SGS endlich gewinnen? Ausgerechnet, will man sagen, gegen Werder. Da würde Nina wahrscheinlich ein bisschen das Herz bluten, hä?
Ja, schon. Aber ehrlich gesagt blutet es mir auch für Essen, weil Werder ja aktuell schon auch einfach richtig gut drauf ist. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so deutlich wird gegen Union. Die waren ja zwischendurch wirklich so doll überlegen. Also ich sehe da für Essen leider echt nicht so richtig was. Andererseits, es wäre auch immer gut dafür zu überraschen, in welcher Sicht auch immer. Ich würde mal, wenn ich darf, noch ein drittes Spiel vielleicht kurz dann doch noch mit reinschauen. Nämlich aus Ostsicht hier einmal hervorgehoben, Leipzig gegen Jena.
Richtig.
Finde ich auch immer ganz sweet. Also da ist vielleicht ein bisschen was los, wobei Donnerstag unter der Woche ja auch immer ein bisschen mau. Naja, aber jedenfalls, genau, auf den Donnerstag folgt dann der Freitag, wo es dann wieder losgeht mit dem 10. Spieltag in dieser Bundesliga. Und da haben wir aber nun wirklich richtig, richtig große Highlights, nämlich am Samstag das Spiel des VfL Wolfsburg gegen die Eintracht Frankfurt. Die jetzt aktuell 4 Punkte trennen, ein Platz trennt. Wer weiß, wie es nach dem Spieltag aussieht, nach dem 9. Spieltag. Das kann auf jeden Fall stark werden. Und dann Montagabend Freiburg gegen Leverkusen. Auch das spannend. Beide Teams ja mit ein bisschen Ambitionen am Start. Und an dem Spieltag finde ich es auch ein bisschen witzig. Wir haben Freitag und Samstag jeweils ein Spiel, Montag auch und Sonntag dann 4 direkt am Start.
Ja, mein Gott, warum denn auch nicht? Ist doch fein. Könnt ihr euch einfach auf die Couch schlätzen und den ganzen Tag Fußball gucken. Ist doch geil.
Ganz genau. Also auf jeden Fall Fußball en masse für uns alle. Und es geht also direkt weiter, wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört habt. Könnt ihr euch heute Abend schon wieder drauf freuen, geht's direkt weiter oder wann auch immer. Ihr könnt euch einfach jeden Tag, ist scheißegal, wann ihr uns hört, ihr könnt euch auf jeden Fall abends auf Fußball freuen.
Das stimmt, ja, das ist der richtige Service von uns. Hallo, ist heute Mittwochmittag, kein Problem, heute Abend gibt's Fußball. Hey, hörst du uns am Freitagmorgen? Gar kein Ding. Wie wär's mit Fußball? Hey, bist du auf dem Rückweg von einer Party? Samstagnacht? Gar kein Problem, nachher gibt's Fußball.
Heute Mittag gibt's Fußball,
Ich sollte jetzt aufhören zu reden. Aber danke schön, Nina. Es hat mir Spaß gemacht.
Mir auch sehr, Biri. Ganz, ganz lieben Dank dir auch für deine Zeit auch heute und fürs Interview. Und natürlich auch ganz lieben Dank an Stina für ihre Zeit. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir hören uns dann nächste Woche.
Bewertet uns gerne auf euren Podcast-Kanälen, wie man das nennen darf, wo auch immer ihr uns gerade hört. Lasst doch mal eine Bewertung da. Schreibt uns gerne eure Meinung. Ja, ne? Ich kann damit umgehen.
Ja, und vor allen Dingen mit ganz viel Liebe können wir umgehen, die bei Spotify gerade voll viel reinkommt. Das ist richtig süß, da schreiben richtig viele Menschen und das ist total lieb. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
Immerhin gab es ja einen letztens noch bei Instagram, der fand uns nicht ganz so toll, ne?
Ja.
Weißt du noch?
Ja.
Und ich musste ein bisschen lachen. Ich möchte ganz liebe Grüße an die Person ausrichten.
Und an die Person, die darauf reagiert hat und geschrieben hat, so keine Ahnung, was du für einen Podcast gehört hast. Ich fand's wohl super. Also ganz lieben Dank an euch alle. Ganz, ganz viel Liebe geht raus. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit uns, wie wir hier beim Quatschen.
Also, tschüss. Bye, bye. Ciao.
Macht's gut.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.